Jo, hallo zusammen zu unserem Poke-Talk. So, und ich war im Internet unterwegs, ich habe Instagram gesehen und auf was bin ich gestoßen? Auf einen Account, der Team Giratina hieß. Jetzt sagt ihr euch, ja, Giratina kenne ich, im Pokémon, alles klar. Das ist ja gar nicht so spannend. Spannend ist ja wahrscheinlich, warum Team? Ja, weil das eine ganze Familie ist, die dahinter steckt, die das Hobby über Generationen feiert. Und dann habe ich gesagt, ey, da möchte ich drüber mehr erfahren und habe gesagt, ey, wie sieht's aus? Willst du in den Poketalk kommen und ratet, wer da ist? Team Giratina. Guten Tag, hi. Na, geht Team Giratina 1. So, eins, dann haben wir es genau. Richtig.
2, 3 ist nicht da, ja. Hallo genau. Zusammen, freut mich sehr. Ja.
Moin, magst du mal erzählen, wie du ins Hobby gekommen bist? Oder ihr, muss man da ja sagen. Du bist ja stellvertretend, du bist Pressesprecher der Familie heute.
Genau, sozusagen. Ja, wie sind wir ins Hobby gekommen? Einfache Geschichte, aber auch sehr spannend und wahrscheinlich für viele nicht nachvollziehbar. Also ich hatte und Nadja hatten mit Pokémon nicht viel zu tun. Wir haben die ersten Berührungspunkte vor etwa 10 Jahren gehabt von unserem 23-jährigen Sohn. Damals habe ich aber gesagt, was willst du mit dem Scheiß? Da war noch Pokémon Go kam dann noch und so. Da haben wir es ihm sogar verboten, dass er das spielt, weil das gefährlich ist auf der Straße, haben
Nein.
wir gelesen.
Ah, okay.
Weil wir gelesen, ne?
Ja.
Also völlig auf die Seite gelegt und dann vor 1,5 Jahren rund, also fast 2 Jahren, sind im Jahr im Dezember 2 Jahre, kam unser kleiner Sohn, unser kleiner Jüngster, der wird jetzt 9 nächste Woche und hat gesagt, Mama, ich will unbedingt Pokémon-Karten haben, weil er das von der Schule aus gesehen hat. Und dann kamen sie nach Hause und haben gesagt, Papa, wir wollen mal in einen Pokémon-Laden. Da habe ich so gesagt, ja, geht mal alleine. Geht mal alleine, macht das mal für euch. Sind sie zurückgekommen, total begeistert. Da war übrigens auch ein toller Mensch, den wir jetzt auch als Freund haben, der Mirko von einem Laden, der das meiner Frau und dem Joel sehr, sehr gut erklärt hat, warum und wieso und was macht Pokémon und Spiel erklären und so. Und dann haben sie mich quasi überredet, dass ich das nächste Mal auch in den Pokémon-Laden komme. Und so sind wir reingekommen. Also es ist eigentlich vor 2 Jahren ist das der Fall gewesen. Ja,
genau. Ja, ich freue mich ja sehr. Ich sage ja hier immer wieder nach dem Motto, ich kenne ja diesen Nostalgie-Effekt nicht. Ich habe ja nicht dieses Vintage. Ich bin ja seit Astralglanz drin, habe noch Celebrations dann quasi nachgekauft und so weiter. Und seitdem bin ich ja drin in dem Hobby. Du jetzt 2 Jahre, aber ihr seid all in gegangen, ne? Also habt nicht gesagt, ach nö, das mache ich so ein bisschen, sondern ihr habt dann sehr schnell eine große Sammlung aufgebaut, wenn man eurem Instagram-Kanal Glauben schenken darf.
Ja, sehr schnell. Was heißt sehr schnell? Für unsere Verhältnisse wahrscheinlich nicht, für andere schon.
Ah, okay.
Ist ja immer eine andere Ansichtssache. Wir sind zuerst am Anfang sehr behutsam eigentlich an das Thema rangegangen. Also wir haben uns mal informiert. Sehr viel, ich bin sehr belesen. Ich lese mich dann gerne in ein Thema rein. Bezüglich Geschichte der Sache, Ursprung und so weiter und so fort. Und das hat mich eigentlich gepackt, auch wegen den Artworks, auch meine Frau. Da muss man dazu sagen, dass meine Frau aus einer Kunstfamilie kommt. Also ihre Mama ist Künstlerin, hat eine eigene Galerie, handelt mit Kunst, zeitgenössischer Kunst und Altmeister. Und deshalb war eigentlich die Affinität zu den Artworks, weil das sind für uns alles eigentlich kleine Kunstdrucke, ist eigentlich schon relativ schnell passiert. Und haben all in, wir haben einfach das Geld, das wir vorher in Kunst reingesteckt haben, also in reale Kunst, Bilder, Skulpturen und so weiter, haben wir dann eigentlich einfach in Pokémon investiert, als Investitionsplattform, kann man sagen, oder Möglichkeit, aber nicht um Geld zu verdienen, sondern einfach Freude daran zu haben, dass man einen ganzen Haufen Kunstdrucke zu Hause hat und an denen Freude hat. Das ist eigentlich so.
Also habe ich mir das so vorzustellen, früher, also macht ihr vielleicht noch immer, aber da wart ihr primär in so einer Ausstellung, wart im Atelier und habt mal ein bisschen geguckt und gesammelt und getan. Jetzt ist dazugekommen auch noch die Pokémon-Leidenschaft, wo ihr gesagt habt, Mensch, das interessiert mich auch, das finde ich total spannend. Und dann habt ihr wirklich so gemerkt, es ist ja nicht nur eine finanzielle Frage, es ist auch eine Zeitfrage.
Ja,
das
ja.
Heißt, ihr habt da ein bisschen mehr auch Richtung Pokémon, aber ihr betrachtet das als Gesamtheit. Das heißt, ihr seht Pokémon als Kunst.
Ja, ist der erste Fokus, ja. Kunst und Geschichte hinter den Karten, hinter der Historie von der Pokémon Company. Wie haben die sich entwickelt? In welche Richtung geht das? Die Kunstdrucke oder die Artworks haben sich auch verändert, wie sich auch die Zeit verändert hat, oder? Es ist viel lebendiger als vor 10, 15 Jahren oder vor 20 Jahren, 25. Jetzt kann man ja schon sagen, 30 Jahre. Viel komplizierter auch die Drucke, wie die entstanden sind, und das ist eigentlich das, was uns total fasziniert.
Finde ich spannend, weil es wird ja oft darüber diskutiert, gerade mal so von den Sammlern, hat das jetzt einen künstlerischen Anspruch, ja oder nein? So, Kunst hat ja oft auch was mit Rarität zu tun. So, jetzt ist es ja so, die drucken das ja nun quasi. Also ich vergleiche das jetzt mal, wenn ich jetzt, sag ich mal, hier in irgendeine Vernissage gehe oder ich halt mal mir irgendwie Kunst angucke, ist ja so eine typische Sache, ich brauche ja ein gemaltes Objekt oder etwas, eine Ausstellung, und das ist dann einmal da ausgestellt. Das gibt es jetzt aber nicht im Massenmarkt auf Glücksspiel. Ja. So. Wie kriegt ihr da den Zugang, dass ihr genauso eine Freude habt oder genauso ein künstlerisches Interesse an Pokémon? Weil böse Zungen würden ja behaupten, die wollen ja nur Geld verdienen.
Ja, das ist einfach zu erklären. Das sieht man ja auch auf unserem Account. Ich habe gerade gestern zum Beispiel für uns eine sehr große Rarität gepostet, und zwar eine Pop 1, die dann gegradet wird in zum Beispiel Beckett oder PSA, wo wir vor allem graden lassen. Was eigentlich für uns sehr spannend ist, ist die Karte Raw zu finden, eine seltene, verhältnismäßig seltene Raw-Karte zu finden, die zu graden, um möglichst in einem High-Value zu graden, die eine kleine Pop aufweist. Und dann hat man eben auch wieder die Verbindung zur Kunst, bezüglich der One-of-One zum Beispiel. Also es gibt ja nur ein Original von einem Bild oder von einem Kunstwerk. Und das kommt dann an dem Thema für uns sehr nahe. Und das ist nicht das, dass wir sagen, ja, wir haben jetzt die Karte und wir können jetzt den Markt bestimmen, was die Karte kostet. Nein, es ist der Anspruch, von einer sehr kleinen Zahl etwas in einer Sammlung zu haben.
Ja, okay. Also dann sind wir da schon stark bei der Rarität, und das kann man zum Beispiel dann übers Grading, sage ich mal, einigermaßen steuern, ne? Dass man sagt, okay, je besser gegradet, das heißt, wenn ich das jetzt mit dem Kunstmarkt vergleiche, gibt es da ähnliche Mechanismen, wo quasi Grading und, also das ist natürlich mir bewusst, dass es jetzt nicht 1:1 Grading ist, aber wo sagt, wenn das jemand da vorher geschätzt hat oder wenn einer den Eindruck des Zustandes des Gemäldes gesehen hat oder so, gerade reden wir mal über die Altmeister oder so, dass das dann automatisch auch im Wert ansteigt?
Ja, das ist so. Das weiß ich von meiner Schwiegermutter. Je nachdem, wie gut das Bild im Zustand ist, desto mehr Wert hat es. Das ist so. Also du kannst ein Picasso haben oder ein Picasso. Kommt auf die Größe drauf an, wie viel Fläche das bemalt wurde. Es kommt drauf an, ist das Bild, keine Ahnung, jahreweise im Keller gelegen und hat jetzt irgendwelche Abnutzungsspuren oder sogar Schimmel drauf und so. Muss man das abwaschen? Gibt es auch gewisse Techniken, wo man dann die Leinwand abwäscht oder dann auch wieder quasi restauriert. Das ist ja bei uns in Pokémon nicht so beliebt, aber in der Kunstszene ist das relativ stark vertreten, dass man dann alte Kunstwerke quasi wie ablaugt und dann diese dann wieder frischer aussehen. Und das hat eigentlich nur damit zu tun, dass es natürlich dann auch für den Betrachter schöner ist. Und wenn es für den Betrachter schöner ist, in seinen Augen, dann wird auch mehr Geld bezahlt.
Okay, das ist ja spannend, ne? Ich glaube, da haben wir ein Differenzierungsmerkmal zwischen Kunst und Pokémon, insofern, dass sehr viele Sammler es ja schätzen, wenn man auch eine PSA 1 hat beispielsweise und ein Glurak, wie es auf dem Schulhof quasi in der Tasche damals war, das ist ja eine Besonderheit. Ich glaube halt, niemand würde in der Kunstszene, glaube ich, sagen, ich hätte gerne einen schlechten Picasso. Also jeder möchte ja einen also nicht abgenutzten, völlig im Keller stehenden Picasso haben, sondern jeder möchte ja wahrscheinlich ein sehr schönes Bild haben. Oder?
Würde ich nicht sagen. Es gibt natürlich, auch Sammler, wo sagen, ich habe Hauptsache, ich habe einen Picasso zu Hause. Ne? Das ist ja natürlich
der. Ja, gut, aber wenn Sie die Wahl hätten, würden Sie ja trotzdem, also ich mal, gleicher Preis. So, und ich habe es beides nebeneinander, obwohl, ich glaube, dann würde ja auch der Pokémon-Sammler wahrscheinlich auch die PSA 10, der PSA 1, so, aber ja, ich glaube schon, es hat nicht so hart was mit Nostalgie zu tun, dass ich diese Zustände wie damals haben will. Wir hatten nämlich neulich durch Besuch hier von der Tanishu und die hat erzählt, polierte Karten, da kann sie überhaupt nichts mit anfangen, ja. Während das im Kunst, ja, sage ich mal, gang und gäbe ist, dass man eine Form der Aufbereitung, es ist relativ langweilig, vom Kolosseum zu stehen in Rom, wenn da nur doch so ein paar Ruinen am Ende des Tages sind oder gerade Skulpturen, das ist halt ein Riesenthema. Wenn ihr im Museum seid, einige haben das immer, wo sie dann zeigen, was wurde eigentlich davon noch restauriert oder in einigen Kirchen seht ihr das und dann merkt ihr plötzlich, ihr guckt da auf 80-90% nämlich neu am Ende des Tages.
Ist so, ja. Also, gell, das mit der Restauration in der Kunstszene habe ich das zumindest so mitgekriegt, also bei den Altmeistern, dass das ziemlich offen kommuniziert wird, so. Was jetzt bei uns in der Pokémon-Community nicht gemacht wird, aber ich von mir aus, zumindest jetzt, was ich so im Kreise von gewissen High-Value-Sammlern und so weiter mitkriege, dass man schon davon ausgehen kann, dass wahrscheinlich viele Karten gemacht wurden, die von denen man es nicht weiß. Also man geht auch bei Profis, die Profis sagen, dass man davon ausgeht, dass 80% ungefähr von den Karten, die vor allem im Vintage-Bereich eingeschickt werden, jetzt in den letzten 1-2 Jahren, dass man davon ausgehen kann, dass eben 80% von denen aufbereitet wurden.
Ja, und ich glaube, da hast du auch so ein Thema angesprochen, glaube ich, wo wir auch überreden müssen, ist halt die Fälschung. Als solches, also im Kunstmarkt, wer das ein bisschen verfolgt, es ist immer wieder, dass Fälschungsskandale auffliegen und man auch immer wieder merkt, oha, das hätten wir eigentlich früher merken können und dann ist es für alle auf einmal obvious, aber da ist die Dunkelziffer extrem hoch. Also, ihr müsst euch das so vorstellen für die Leute, die jetzt nicht so bewandert sind, dass sie jetzt vielleicht spannend finden oder nicht, ihr müsst da jetzt durch. So, also das bedeutet so im Kunstmarkt, was halt ganz oft passiert ist, dass gefälscht wird und zwar so dermaßen gut, dass Experten erst über jahrelange, wir reden über jahrelange Forschung, ob und dann muss erst der Verdacht als solches auch mal entstehen und so weiter, bis die merken, Moment, diese Farbzusammensetzung in diesem Moment kann nicht in dieser Region dann und dann gewesen sein, weil sowieso etc. Das ist en masse. Und wenn man das im Kunstmarkt, weiß das auch jeder. Es, sag ich mal, das ist kein offenes Geheimnis. Da werden Millionenbeträge gezahlt, damit das halt geprüft wird, gemacht wird, bevor Versteigerungen sind. Deswegen hat so Christie's und so auch so ein krasses Renommee, weil da weiß ich, da ist es hochwahrscheinlich, dass ich das Original kaufe. Aber sonst ist das so. Und da müsst ihr euch vorstellen, das kann im Pokémon-Markt, sag ich mal, genauso sein. Das heißt, wenn ihr auf eure Sammlung guckt, könnt ihr auch mal davon ausgehen, dass ihr vielleicht auch eine Karte habt und PSA ist nicht vergleichbar. Also die graden auch und gucken mal und sowieso, aber ist nicht vergleichbar. Also ich würde denen einfach mal unterstellen, so oft wie das schlechte Grading da durchgeführt wird, dass die nicht jede Fälschung auch sofort erkennen, sondern eher auch mal durchgraden. Daher, ihr habt, glaube ich, im Pokémon-Markt keine Sicherheit momentan, ob eure Karte original ist, es sei denn, habt sie selber gezogen.
Ja, das ist so. Kann ich unterschreiben. Man geht also jetzt nur schnell bei der Kunst. Man geht auch davon aus, dass sehr viele Künstler mit ihren Werken, vor allem den Altmeistern, in Museum stehen, wo eigentlich gar nicht der Künstler gemalt hat. Also das ist wirklich so. Manche findet man raus, manche wird man wahrscheinlich nie herausfinden. Und das mit den Fälschungen, ja, da haben wir uns sehr früh damit beschäftigt. Wer unseren Account auch verfolgt, der hat gesehen, dass wir auch Opfer von Fake wurden. Und auch in einem PSA-Slab. Wir haben dann versucht, das eigentlich der Community weiterzugeben, dass sie sehen, was ist eigentlich eine Fälschung, also wie kann ich die erkennen, auch wenn sie in einem PSA-Slab ist, wo auch sehr gut gemacht wurde. Wo sehe ich, dass eine Karte gefälscht ist, etc. Weil was wir nicht wollen, ist, dass andere Leute auch noch reinfliegen in dieses Thema. Passiert aber immer wieder. Ein großes Beispiel ist zum Beispiel die Mew, wo es die chinesische, die es nur 1510 Mal in einem Original gibt, bewusst jetzt gesagt in einem Original gibt. Sehr, sehr gute Fälschungen, Originalkarte, dann ein kleines, so wie eine Etikett, also wie sagt man, so ein Film drauf gedruckt oder geklebt. Wenn du die anschaust, dann siehst du die Fälschung nicht. Also du musst da wirklich da die Folie abziehen. Ja? Und auch da geht man davon aus, dass wahrscheinlich 1, 2, 3 Exemplare bei PSA durchgerutscht sind. Und da empfiehlt sich einfach immer 2, 3 Mal auf eine Karte zu schauen, vor allem auch im High-Value-Bereich, ob das wirklich dann auch so ist und manchmal auch ein bisschen zu hinterfragen, auch wenn es an einer Messe ist zum Beispiel, weil wir haben unsere Karte bei einer Messe gekauft, die gefälscht war. Du hast dann immer das Gefühl, in einer sicheren Umgebung, Anführungs- und Schlusszeichen, kann das nicht passieren, aber ich glaube sogar, dass es am meisten dort passiert, weil du dann unachtsamer bist, als wenn du in einem, ich sage jetzt mal, privaten Trade oder Deal da dreimal hinterfragst und ist der legit und kann ich nochmal ein Bild haben und so, dann passiert das wahrscheinlich weniger als jetzt zum Beispiel in einer sicheren Umgebung. Ja,
ja krass, ne? Also das ist, du hast jetzt gerade 2 bis 3 und bei 2 bis 3, glaube ich, muss man den Leuten jetzt nochmal sagen, ist, wir reden jetzt nicht auf 1500 2 bis 3 Karten, sondern 2 bis 3 steht, das wird öfter schon mal vorkommen. So, also euch hat es erwischt, damit ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass das ja mehreren Leuten passiert, relativ hoch, sage ich mal. Und da muss man sehen, solange ja der Markt sich ja auch auf die Fälschung einigt, ist es ja kein Problem. Das ist ja ähnlich, wie, sage ich mal, ganz große private Sammler Fälschungen aufgekauft haben und es nachher gar nicht wahrhaben wollten, dass es Fälschungen sind mit Gutachten und Gegengutachten und was weiß ich nicht. Und werden Leute dafür bezahlt, dass sie die Karte auf einmal oder sagen wir das Gemälde auf einmal doch als echt in irgendeiner Form dann. Und das ist also Wahnsinn. Und man muss halt sehen, im Pokémon liegt mittlerweile halt extrem viel Geld. Und ich weiß natürlich nicht, wie der Aufwand ist, Fälschung einer Karte, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich glaube mal, ein Gemälde, das wirklich von historischer Bedeutung ist, das auf einmal auftaucht, ist schwerer zu fälschen als eine chinesische Pokémon-Karte, behaupte ich einfach mal. Ja. Oder ich sag mal, es gibt halt Leute, die sich auch dann vielleicht vorher mit Gelddruck in irgendeiner Form Blüten quasi auseinandergesetzt haben, warum sollten die nicht auf die Idee kommen, Pokémon-Karten in irgendeiner Form zu drucken? Also insofern, der Markt ist da schwierig. Kennst du irgendetwas außer Beckett und PSA, die sowas prüfen? Also wo man jetzt die Echtheit einer Karte bestimmen lassen könnte?
Also CGC, glaube ich, ne? Aber die hatten natürlich einen großen Skandal da mit all den ursprünglichen Karten von dem Pokémon-Erfinder sozusagen. Ne? Der Pokémon-Erfinder hat ja die sogar selbst verkauft. Ich habe jetzt am Wochenende nur schnell eine Klammer auf von der Geschichte, auch sehr spannend, habe ich den gefunden, also habe ich den kennengelernt, der in diesem Deal sogar noch federführend war. Mhm. Wusste auch nicht, dass die Karten zum Beispiel gefälscht waren, da die und da ist ja im Hintergrund jetzt Staatsanwaltschaft und alles dahinter. Ist schon verrückt, gell, dass das in einer großen Firma wie CGC passiert.
Magst aber sonst du für die Leute noch mal kurz einmal ausführen, was da genau passiert ist? Wer das jetzt nicht mitgekriegt hat, muss das ja jetzt nicht nachlesen, sondern was ist denn da passiert?
Es gibt ja sogenannte Vordruckkarten von Pokémon. Ne? Und die Vordruckkarten, die sind auf einmal letztes Jahr massenweise kann man sagen, auf den Markt gekommen. Das war anscheinend eine große Sammlung vom Pokémon-Erfinder. Also der Erfinder ist ja nicht derselbe Mann, den wir kennen aus der Pokémon Company, also der Geschäftsführer so quasi, der CEO. Sondern der Erfinder ist da auf den Markt gekommen und hat gesagt, hey, ich habe da XY mal solche alten Karten noch in meiner Sammlung und hat die dann für Millionenbeträge verkauft in Raw-Zuständen und die Karten wurden dann zu CGC geschickt und massenweise gegradet und im Nachhinein hat man dann festgestellt, dass diese Karten im 2023, 2024 gedruckt wurden. Das ist jetzt natürlich, wurde jetzt alles rückgewickelt, also da hat es einen riesen Schaden gegeben. Ja, jetzt ist die Staatsanwaltschaft dran, was da eigentlich alles passiert ist. Und der das verkauft hat, also der Pokémon-Erfinder, ist untergetaucht. Also man weiß nicht, wo der ist. Der hat jetzt Millionenbeträge veruntreut und ist weg.
Ja, ja. Und da sieht man halt, ne, wie viel Musik selbst in diesen Kreisen dann da noch drin steckt. Wie ist das denn selber für dich? Also es gibt ja, wenn man so über Bitcoin und solche Sachen redet, redet man über Wale. So nach dem Motto, Leute, die im großen Stil einkaufen, verkaufen, die das so ein bisschen, sag ich mal, krasser nehmen als jetzt paar hundert und paar tausend Euro, sondern wo es unter 10.000 Euro gar nicht losgeht. Seid ihr Wale?
Nein.
Rails? Nein. Also ihr kuratiert und liebt das Hobby. Es ist nicht so, dass ihr den Markt, sag ich mal, nach der einen oder anderen Seite mal schieben könntet, weil ihr so großen Stil Pokémon-Karten kaufen würdet.
Nein.
Okay.
Wir kaufen Karten. Man kann es so sagen, ich habe es letztes Mal bei einem netten Gespräch gesagt, wir haben das Privileg, dass wir uns die Karte leisten können, die uns gefällt, ohne auf den Preis zu schauen. Und das ist natürlich was viele Leute nicht können. Und ob das jetzt 50 Cent sind, 1 Euro, 20 Euro, 50 Euro, 2.000, 10.000 Euro, für uns muss es einfach in die Sammlung passen, weil wir uns gesagt haben, wir wollen eigentlich einmal die Pokémon-Geschichte haben. Also von jeder Ära, die so die 3, 4 Highlights, die auch eine Pokémon-Geschichte erzählen können, also eine Pokémon-History erzählen können. Und da ist natürlich nicht jede Karte 50 Cent wert, ne? Das gehört halt einfach dazu, wenn sie dann noch gefällt. Aber von den neuen Sets feiern wir auch zum Beispiel 1 Euro Karten, 2 Euro Karten. Und dazu kann ich dann schon mal noch was erzählen, was uns in den letzten Tagen widerfahren ist, wenn es um solche Themen geht.
Unbedingt. Was ist euch denn widerfahren?
Es gibt ja das neue Set, ne? Das Mega-Set, das Glurak-Set. Da ist ja Charizard, wird ja da groß gefeiert. Übrigens, wir finden die Karte sensationell. Ist okay. Die Glurak-Karte ist, glaube ich, die erste Karte, die so in der Entwicklung in einer SAR gedruckt wird. Also nur schon das finden wir sensationell. Sie ist noch zu teuer, ist aber immer so bei den Sets, wenn die neu rauskommen, dass sie teuer sind. Aber da gibt es ja noch eine andere SAR, und zwar die von Jinji Kanda. Und die kommt ja bei uns als Promo raus in der UPC und gibt auch eine Story bei uns in einem Account. Und weil wir haben jetzt erfahren, was ist unsere Geschichte? Wir kommen von Kunst. Wir machen das Hobby mit Leidenschaft, weil uns die Artworks gefallen. Und ich bin hingesessen und habe das mit meinem Sohn, mit einem 8-jährigen Sohn, habe ich die Karte studiert. Er hatte einen Bildschirm und ich hatte einen Bildschirm und wir haben uns abgemacht, wer was als erstes sieht in seiner Fantasie, der hat gewonnen. So, dann sind wir einfach eine halbe Stunde an dieser Karte gesessen und haben uns mit der Karte und mit dem Artwork beschäftigt. Und was wir beide gesehen haben, nach unserer Interpretation, ist, dass ein Glurak drauf ist. Ne? Dass Shinji, wie er es halt auch schon gemacht hat, zum Beispiel mit dem Carpador und mit dem Garados obendrauf oder mit der 666, was ja da rumging und so. Ob das jetzt eine 666 ist, weiß ich nicht, aber zumindest sieht es so aus. Oder jetzt auch mit der neuen Karte haben wir einen Glurak drauf gesehen. Und die Geschichte haben wir öffentlich gemacht. Wir haben das auf den Account gestellt, dass wir einen Glurak sehen. Das Verrückte ist, du kriegst Hate-Nachrichten. Du wirst gehatet, du wirst gerepostet, dass wir geisteskrank sind, dass es nur wieder darum geht, die Karte teurer zu machen. Und die Karte wird, oder generell haben wir das Gefühl, wird viel auf den Preis reduziert. Und das tut uns extrem weh, weil wir eben die Karten als Artwork, als Kunstwerk sehen und eigentlich nichts anderes wollen, als die Leute daran teilzuhaben, was wir auf der Karte gesehen haben und nicht um den Preis zu pushen. Es geht uns in keinster Weise darum, sondern es ist, Entschuldigung mal die Ausdrucksweise, verflucht nochmal, ein Kinderspielzeug. Und da drin gehört auch viel Fantasie rein. Und wenn man das Fantasie mit dem Kind teilt und das Kind eigentlich in, von sich aus, also aus, als Erwachsener auch ausgelebt werden darf oder soll in, bei dieser Sache, finde ich das verrückt, dass in der heutigen Zeit wirklich das nur auf den Preis reduziert wird und auf eine Art und Weise kommuniziert wird, dass man eigentlich den Markt manipulieren will. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Kann ich jetzt so auch unterschreiben.
Ja, ich glaube, da kommen immer viele Sachen zusammen. Also ich habe mir jetzt, dieses Video ist, glaube ich, schon rausgekommen, wenn wir beide gesprochen haben. Ich habe mir einmal Marktmanipulationen angeguckt bei Kanda und bei Kumir. Zufälligerweise trifft es auch immer die beiden, wenn man darüber sprechen möchte. Und was da ganz spannend ist, beim Kappador ist exakt dasselbe passiert. Also wir haben diesen Anstieg dieses Hockeysticks, nur diese Karte hat sich dann auch langfristig auf den Weg gemacht, um es zu halten. Das heißt, da kann man auch gerne die Gegenthese einnehmen bei der Marktmanipulation, dass dort Wale reingehen und sagen, auf diese Künstler setze ich extrem und kaufe extrem auf. So, und die gar nicht so krass dann einfach sofort wieder den Abverkauf machen. Diese Dellen kannst du halt auch oft haben, einfach aus dem Grund, dass halt viele sagen, oh, ich habe die für 5 Euro gekauft oder ich habe sie gezogen, jetzt steigt die auf 40, jetzt verkaufe ich die für 35, für 30 und dass du dann immer wieder diese Dellenbewegung in irgendeiner Form hast. Das Internet reagiert da aber anders drauf, ganz anders. Da ist immer so, sag ich mal, Marktmanipulation ist ein Riesenthema. Man möchte immer so eine Verschwörung hier gerne sehen. Nur damit du es weißt, den Vorwurf haben wir hier beim Poketalk en masse. Ich muss immer regelmäßig Nachrichten hier löschen, einmal unter diesen Sachen. Und die können sich nicht vorstellen, dass wir als erwachsene Menschen in unserer Freizeit sowas hier wie ein Community-Treff online machen, wo Leute sich drauf verlassen können, dass jede Woche, ey, bisschen Pokémon, wir tauschen uns aus, wir machen was, wir machen hier bisschen Programm. Und der größere Ziel ist, eine Community zu schaffen, die sich gegenseitig hilft. Wir beide lernen uns jetzt besser kennen, dich lernen wir kennen. Und dann die Familie und dann geht das weiter und gute Laune. Und deswegen dürfen ja auch alle möglichen Leute aus dem Hobby bei uns kommen. Aber nein, es wird gedacht, es sei Manipulation. Und die Perversion hörst du ja schon raus, wenn mir jetzt schon erzählt wird, was ich auf einer Karte zu sehen habe und nicht. Und wenn dann auch noch Kinder auch noch, sag ich mal, reglementiert werden sollen im Internet, als würdest du dein Kind, weißt du, überleg mal, davor spannen, um Marktmanipulation zu machen.
Klar.
Es ist halt immer eigentlich so lächerlich, aber es gibt eine Eigendynamik von Vollidioten im Internet. Da macht man sich keine Vorstellung. Aber ich will gar nicht dieses Thema zu groß aufmachen. Ich finde viel spannender, was du sagst zu dem Thema Jinji Kanda. Also, jahrelang kannte man Arita. So, warst du in der Szene ein bisschen mehr drin, warst Kumir, kanntest du auch, weil es halt so ausdrucksstark war. Und jetzt hast du Jinji Kanda. Revolutioniert dieser Mensch eigentlich im Alleingang gerade dieses ganze TCG und hat es auf diese Kunstebene gehoben?
Ich mit einem großen Ja sagen.
Das ist das absolut Künstlerische, was da jetzt reingekommen ist. Ne? Also diese Mut der Pokémon Company auf seit Schwert und Schild dann das letzte Set Ground Zenith so ein bisschen auszuprobieren und wir dann gesehen haben, Moment, jetzt lassen sie den Kanda quasi von der Leine. Also wenn man sich seine Werke ja anguckt bei Instagram, siehst du, das ist ja sein Style, den er vorher schon hatte. Den durfte er dem Moltres und so noch gar nicht so krass ausleben, so wirkt es zumindest. Und erst als sie ihn von der, sag ich mal, von der Leine gelassen haben, hast du das Gefühl, er dominiert es. Und für einige Leute, die es nicht wissen, er wurde rejected. Also er hat sehr lange versucht, Pokémon-Künstler zu werden und sie wollten ihn nicht. Er passte einfach nicht. Und es gibt böse Posts von ihm gegen die Pokémon Company, die noch immer online sind. Total krass. Bis es dann natürlich dann geklappt hat und es auch diese Wettbewerbe, die er mitgemacht hat, nicht. Und ihr dürft nicht vergessen, der konnte schon von seiner Kunst leben. Das ist jetzt nicht der, nicht der wütende Künstler, der jetzt gerade über die Pokémon Company, der war schon jemand. Und der hilft, glaube ich, dieses Zusammenspiel. Wir haben wahrscheinlich einen neuen Arita in einer neuen Zeitalter, in einer neuen Welt und was jetzt so gerade die Erwachsenen und Kinder verbinden soll, ne? Weil ihr guckt da zu zweit eine halbe Stunde drauf. Das ist schon krass.
Schon krass. Das ist schon krass. Und das macht man bei keiner Karte sonst, außer bei Jinji. Das muss man ja auch sagen.
Ne? Aber wie kommt es, dass das Kind und, sag ich mal, Erwachsenen gleichzeitig so anspricht. Das ist, ich meine, Tochter ist 9. Die erkennt natürlich ein bisschen dadurch, dass wir diese Kappador-Challenge haben und, sage ich mal, alle Kappadore, die es gibt, zusammensammeln. Und die Regeln sind ja, wir müssen die Person in Real Life treffen, sonst dürfen wir die Karte uns nicht aneignen. Okay. Und dadurch kriegt die natürlich viel mit und weiß natürlich aber da auch, welche die Shinji Kanda-Karte ist. Und da tippt, und die haben auch viele Leute ja im Binder, und da tippt sie immer drauf und sagt immer, guck mal, da ist sie. Das heißt, der Wiedererkennungseffekt bei ihr ist da so extrem hoch bei dieser Karte, wo bei anderen Karten gefragt wird, so eine Tag-Team-Karte, Papa, haben wir die? Da wird nicht gefragt. Da ist klar, dass wir sie haben. Und da haben wir halt ausgemacht, wir nehmen Triple Beat und öffnen so lange, bis wir die Karte dementsprechend ziehen. Weil ich will natürlich einfach auch nochmal eine PSA 10 rausziehen. Mhm. Das ist sehr unwahrscheinlich bei der Karte, behaupte ich, wenn du die momentan Zweitmarkt kaufst. Ja, genau. Das ist sehr unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Also es ist auch unwahrscheinlich, dass ich die ziehe, aber du weißt, was ich meine. Dann ist es wenigstens meine gezogene. Ich habe sie einmal in der PSA 10 auf Japanisch und einmal in der PSA 9 auf Englisch. Das war so eine Karte am Anfang direkt mitgenommen. Das war wie bei mir beim Bubble Mew. Ich habe das für 60 Euro gekauft, weil ich gesagt habe, 60 Euro, Alter, die Karte. Also ich weiß gar nicht, worüber wir hier reden. So.
Ja,
und genau. Deswegen, da sind so künstlerische Ansätze jetzt. Und was ist deine Prediction? Wie geht das jetzt hier weiter? Wird das Hobby noch erwachsener? Ist Mega Evolutions vielleicht einfach nur, weil das jetzt wieder eine Reihe war und so weiter, so ein Zwischenschritt? Aber wenn ich mir zum Beispiel das Bisasam auch angucke, alter Schwede, also solche Karten waren in Schwert und Schild nicht denkbar. Wird das ein Erwachsenen-Hobby, so wie Lego eigentlich jetzt auch ein Erwachsenen-Hobby geworden ist?
Ganz eine schwierige Frage, oder? Was man sieht, ist einfach die Beobachtungen oder auch Leute, die schon länger im Hobby sind, oder? Wir haben ja nur 2 Jahre Erfahrung. Aber wir tauschen uns ja sehr aus mit den Menschen. Und was viele sagen ist, wenn du vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren an eine Community-Treffen gegangen bist, dann waren sehr viele Kinder dabei. Also die Prozentzahl von Kindern war viel höher, als wenn du heute an ein Community-Treffen gehst. Und ich glaube, das ist schon ein Indiz genug, dass es eben in die Richtung geht, dass es wahrscheinlich immer ein erwachseneres Hobby sein, also wird. Zumal auch wahrscheinlich die Preise auch sehr viele Eltern abschreckt. Ich meine, wer zahlt schon so viel Geld für ein Kinderhobby, sind wir ganz ehrlich. Der Durchschnitt. So. Und das macht uns jetzt als Familie auch traurig. Weil du siehst halt schon, also meine, viele sagen, ja, Joel, du lebst ein Leben mit deinen Eltern, das hätte ich mir nur im Traum gewünscht. Ne? Also die Eltern teilen das Hobby von Kind. Aber das sind Einzelfälle. Das siehst du nicht mehr so häufig und viele Eltern können sich halt schlicht und einfach das Hobby für ihr Kind nicht leisten. Und das ist schade.
Das ist auch ein Vorwurf, der wird ab und zu mal so runtergeredet. Ich finde den aber ziemlich gut. Das Hobby wird snobistisch. Also das bedeutet, das, was wir in der Kunstszene ja oft auch beobachten, dass es eben nicht Kunst für jedermann war, sondern, sag ich mal, da mussten erst die Graffiti-Künstler kommen, damit es mal wieder Kunst für jedermann wird und auch für jeden zugänglich wird. Also die mussten das quasi aufbrechen, diese Art und Weise, dass jetzt auch wieder Leute, sag ich mal, Kunst zugänglich bekommen, ohne dafür in elitären Kreisen zu sein. Oder, sag ich mal, jetzt hier in Hamburg wird sehr viel gemacht, dass halt Schulklassen umsonst rein dürfen, die Ausstellungen sind für Kinder umsonst und so. Da bewegt sich was so. Aber trotzdem, ich als Elternteil muss da ja um Kunst zugänglich, wir haben hier eine Ausstellung Surrealismus, war ich neulich, bevor wir gesprochen hatten, ey, Alter, da muss ich halt mal kurz 20 Euro hinlegen. Und das ist halt schon sehr viel Geld, um einfach nur Kunst langweilig irgendwo ausgestellt zu sehen. Jetzt nehmen wir dasselbe bei Pokémon, ne? Und das ist ja eigentlich etwas anders. Es ist ja anders gedacht. Also ich zahle jetzt Messeeintritte quasi Nur digital kriege ich das halt umsonst. Dann habe ich noch Leute, die reißen auf. Da könnte man sich also auch wieder darüber unterhalten, was macht das mit Kindergehirn, wenn immer dieser Dopaminstoß da die ganze Zeit kommt, ob nun selber aufgerissen oder nicht. Und dann hast du jetzt noch eine soziale Schere. Wir wollen das gar nicht so negativ hier alles machen, ja. Aber man muss das mal ansprechen. Ich sagte das neulich schon in einem anderen Poketalk. Pokémon ist nur noch was für privilegierte Kinder. So, und ich merke das halt wirklich in der Schule meiner Tochter, und du kannst es halt an der Kleidung ablesen, wer halt Pokémon-Karten zu Hause hat und wer keine zu Hause hat. Und dann hast du ja auch eine Sache, also ein Team Rocket-Set beispielsweise, also ewige Rivalen, Deutsch, das kann ja keine Durchschnittsfamilie ernsthaft einen Booster kaufen, irgendwo. Das ist ja zu teuer. Oder eine ETB, die dann 99 Euro kostet, und dann wir stehen dann noch und sagen, ja wieso, kann man doch mal mitnehmen. Also die wird ja im Preis steigen und das ist es ja wert. Und das ist nur ein Snobismus, glaube ich, der extrem eingezogen hat in Pokémon. Da ist auch das Grading hart mit dran schuld, dass meine Tochter auch in Grading denkt. Also ob da eine 9 oder eine 10 steht, dass das irgendwie einem Wert beigemessen wird. Und das ist natürlich etwas, wo wir uns alle an die eigene Nase fassen müssen, weil wir das ja auch selber Teil des Problems sind, indem wir sehr viel Geld für ein Kinderspielzeug ausgeben. Ich will das nur mal angesprochen haben, weil wir sind uns dessen ja bewusst, dass wir Teil des Problems sind. Deswegen, ich finde diese Kommentare auch immer völlig zurecht. Und sag ich mal, wenn du ein ehrlicher Arbeiter bist oder Arbeiterin und einen guten Job nachgehst, so gerade in der Pflege, bist Handwerker etc. sowieso, und dir dann nicht mal einen fucking Pokémon-Booster leisten kannst oder eine ETB, dann läuft was falsch im Hobby. Also da muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Oder kann man auch nicht sagen, ja, dann nimm doch Journey Together, das ist günstig. Nee, also man will ja auch Teilhabe haben an dem, was die anderen machen. Und dass das jetzt exklusiv wird mit Vorbestellerpreisen, die Shinji Kanda UPC, du weißt doch jetzt schon, was passiert. Das wird eine Katastrophe.
Ja. Wird nicht verfügbar sein, wird zu teuer sein. Wir wurden UPCs angeboten für 300 Euro das Stück im Case. Jetzt schon. Ich meine, wer kann sich das leisten?
Wollte ich gerade sagen, aber nimm sie. Ich glaube, es ist kein schlechter Preis. Ja, wenn du sie langfristig hältst, ist es kein schlechter
Preis. Ist kein schlechter Preis, aber es ist einfach abschreckend, dass eine UPC im Einkauf 60 Euro kostet, ungefähr, zumindest habe ich das mal gehört, 300 Euro verkauft wird, jetzt zum Pre-Release. Also wir leben in verrückten Zeiten. Und ja, ich gebe dir da auch recht und ich bin da auch sehr reflektiert. Wir sind ein Teil des Problems. Wir geben gewisse Themen unseren Kindern mit oder auch Joel jetzt mit, wo ich auch schon mit Nadja darüber diskutiert habe, mit meiner Frau. Auf der anderen Seite sind wir auch reflektiert und haben auch gesagt, was wir ihm Positives mitgeben mit dem. Das gibt's nämlich auch. Also einfach auch mit den auch gerade von der Kunst, was wir vorher lange diskutiert haben, oder Wirtschaftlichkeit. Mein Sohn ist, weil er seit 2 Jahren in der Community unterwegs ist und da wirklich extrovertierter wurde, er geht mir schneller auf Menschen zu, hat weniger Angst. Am Anfang war der total scheu und man musste ihm fast schon sagen, hey, geh mal da rüber, geh zu dem fremden Menschen und sprich ihn an. Und heute ist das für ihn selbstverständlich, geht zu jedem Tisch hin, legt sein Bein dahin, ist sehr extrovertierter geworden, auch kommunikativ stark. Das hören wir auch zum Beispiel von der Schule, dass er sehr kommunikativ stark ist. Auch Wirtschaftlichkeit, ich kaufe dir was, oder auch traden, es hat einen Wert. Ich hätte gerne einen gleichen Wert, also so quasi wie früher, wenn man mit Stein und Meißel quasi gehandelt hat. Das ist auch, finde ich, ein Wert, der auch was Positives hat, auch für die Zukunft. Aber klar, ja, negativ ist natürlich schon so, dass man das, wie du es vorher gesagt hast, alles einen Wert dahinter gibt und das Hobby teurer macht, ja, da gebe ich dir recht.
Das größte Problem, wenn wir doch hier schon so tiefenphilosophisch und sozialkritisch unterwegs sind, ist ja, dass Pokémon seit jeher ein inklusives Hobby ist. Was meine ich damit? Das bedeutet, erstmal ist die Anime-Serie eine Serie, die frei ist von Sexismus und Rassismus, im Sinne von, wenn man die japanische Kultur abzieht, ja, da kann man sich jetzt, sag ich mal, tierisch drüber aufregen, ja, verstehe ich alles, aus unserer westlichen Brille, das ist in Japan etwas anderes, deswegen das fast will ich nicht aufmachen, aber du hast verschiedene Ethnien dabei, du hast Reise dabei, du hast das positiv besetzt, es ist angstbefreit, es sind Pokémon, es ist halt etwas, worum du mich kümmern musst, es wird mit Respekt behandelt und so, was sehr, sehr krasse, schöne Werte für Kinder sind und was es auch stark gemacht hat als solches. Dann Artenvielfalt, total geil. Und sag ich mal, also wenn du ein Pokémon-Hobby bist, musst du dich nicht darüber unterhalten, ob welche Sexualität irgendjemand hat. Das war da schon alles 10.000 Mal abgehandelt und war schon per lustig, war da schon durch. Das Thema war durch so. Deswegen, das ist erstmal geil gewesen an dieser Storytelling, dass da war. Das war schon bevor Vogue war, Pokémon schon lange Vogue. Das war schon durch, das Thema. Das mussten die gar nicht erzählen. Das Zweite ist, dass Inklusivität des Hobby ist, du konntest plötzlich in der Schule, wenn du so ein bisschen außen vor warst bei Kindern, konntest du plötzlich einen Zugang über Pokémon kriegen zu anderen Schulkollegen, obwohl du nicht der Sportlichste warst, obwohl du nicht der Cleverste warst, obwohl du nicht. Und das war halt eine sehr schöne Sache. Und das andere ist, du kannst es auch machen, wenn du schwer krank bist. Das heißt, du kannst halt in einem Krankenhaus liegen, was mir auch selber schon mal passiert ist, und hab damals einen Diffusion Strike ETB geöffnet. Das heißt, es ist etwas, was du tun kannst, was du machen kannst, obwohl es dir nicht gut geht. Und deswegen ist diese soziale Schere, über die wir ja gerade sprechen, so dramatisch für dieses Hobby, weil es das mal nicht war. So, und das bedeutet, es war schon immer eine Einstiegshürde, es konnten sich die, sag ich mal, die ganz so Leute mit geringem Gehalt nicht leisten, aber es war so, dann hätte man sich zusammenreißen können, auf was anderes verzichten können und sein Kind ermöglichen können. Das machen oft nämlich Leute, die nicht so viel Einkommen haben. Aber jetzt ist es ja unerreichbar geworden. Und deswegen finde ich es so schade, wir hatten so ein schönes, inklusives Hobby. Und jetzt geht es halt über diese soziale Schere, geht es jetzt einfach auseinander, und das ist etwas, was mich sehr betroffen macht, und ich komme mir abends ein bisschen blöd vor, wenn ich meinen Bulk an Kinder verschenke, weil das ist dann wie Almosen und die geilen Karten gebe ich ja nicht raus. So, also das ist Kapitalismus pur.
Das ist absolut richtig. Man sieht halt, also was wir auch noch in der Community halt schon schätzen, ist die Vielfältigkeit von Menschen, die zusammenkommen. Ich meine, auch wenn wir jetzt das weiterspinnen, wir haben so drei Bubbles, wir jetzt als Team Giratina. Wir sind einmal Pokémon in der Community, wir sind beruflich sehr stark eingebunden und haben noch Familie. So, und die drei Bubbles genießen wir in der Einzigartigkeit sehr stark. Was auch uns erlaubt, einen gewissen Abstand zu den jeweiligen Bubbles zu haben. Also man ist nicht mittendrin so quasi, sondern man kann das immer ein bisschen mit Weitsicht ein bisschen hinterfragen und anschauen. Und was bei uns, also ich nehme jetzt mich als Beispiel sehr stark, ist, ich bin Unternehmer, ich habe 40 Mitarbeiter, ich muss immer seriös von Montag bis Freitag unterwegs sein. Meistens habe ich Krawatte an, heute habe ich jetzt keine an, weil ich das Interview jetzt mit dir führe, aber es ist alles so richtig Business, ne? Man schaut und so, und ich bin in der Versicherungsbranche unterwegs, das ist sowieso sehr regulatorisch, hat sehr viel mit gesetzlichen Themen zu tun, und ist eine komplette andere Bubble, wie jetzt zum Beispiel die Pokémon-Bubble, ne? Wo man dann wirklich Menschen in Vielfalt sieht, in allen möglichen Schichten. Man begegnet sich ganz anders als jetzt in meiner beruflichen Bubble. Und das ist etwas, was ich extrem als Hobby genieße, dass ich so sein kann, wie ich bin, ne? Und das für uns ein Riesenausgleich, geht auch meiner Frau so. Und dann haben wir noch Familie, wo wir dann trotzdem noch ins Kino gehen, wir gehen trotzdem in den Urlaub, wir gehen trotzdem XY, ohne dass wir über Pokémon uns unterhalten oder sowas. Und ich glaube, das ist auch etwas, ein Privileg, das wir haben, dass wir auch gewisse Themen auch mit einem gewissen Abstand und Schmunzeln dann in der Bubble Pokémon, über uns ergehen lassen können. So. wo dann vielleicht auch ein bisschen Sarkasmus reinkommt. Und ich glaube einfach, dass das vielen Menschen die in der Community unterwegs sind, also vielen, es gibt einige, die das fehlt, also die sich auch über Pokémon identifizieren, die quasi sich identifizieren, habe ich jetzt eine teure Goldstar zu Hause, ich kann mit der, keine Ahnung, ich kann mit der flexen noch und nöcher. Und wenn es ein anderer hat oder sogar das höhere Grade, dann gönne ich ihm das nicht, weil ich ja schon, keine Ahnung, 7 Jahre hatte ich jetzt die Pop 1 und jetzt kommt einer und gradet drüber und das geht ja gar nicht und so. Und also der Neid und der ganze komplexe Haufen kommt dann ein bisschen mehr zum Vorschein, jetzt auch über den Hype. Und das ist das, was wir zum Beispiel mit einem gewissen Abstand extrem spüren, dass das halt schon vielfach der Fall ist, neben Preis, neben dem so quasi, ja, die Karte wird über den Preis definiert, dann noch der Neid hinzukommt. Man gönnt sich vielfach einfach die Sammlung nicht mehr so, wie es vielleicht vor einem Jahr schon war. Das spüren wir, ne? Das kann ich auch unterschreiben, vor einem Jahr schon war. Weil für jeder, der vielleicht sich jetzt nicht mehr erinnern mag, vor einem Jahr haben viele gesagt, Pokémon ist tot. Vor einem Jahr. So ist noch nicht lange her. One Piece kommt und One Piece wurde extrem gefeiert. Da gab es Mangas, die 4, 5, 6, 7.000 Euro gekostet haben in einer PSA 10. Jetzt kriegst du die für 1.500. One Piece-Leute hörst du heute nicht mehr. Dafür ist Pokémon jetzt ein Riesenthema. Also es ist auch ein zyklisches Thema, man darf einfach nie vergessen, von wo das man kommt. Und das spüre ich auch. Leute, die geisteskrank teure Sammlungen haben, die sammeln auch schon vielleicht 20, 30 Jahre. Dass da Karten drunter sind, wo vorher vielleicht 10, 5 Euro gekostet haben, wo jetzt 5.000, 10.000 Euro kostet. Übrigens die Pika Rayquaza Karten, ne, die japanischen, also die Poncho-Karten, da gab es Boxen für 25 Euro zu kaufen. Das muss man einfach wissen. Und heute kostet die Karte 10.000, 15.000 Euro. Also das ist ja logisch, dass wenn ich über Jahre lang sammle, dass ich automatisch eine gefühlte teurere Sammlung habe und dann das noch zu privilegieren und dann so noch zu, keine Ahnung, wie soll ich sagen, andere Leute, die vielleicht nicht so eine teure Sammlung haben, unterbewerten. Das geht ja auch in das Thema, was du vorher auch noch angesprochen hast, so die Zweiklassengesellschaft, was man uns natürlich als Team Giratina ganz klar anlasten könnte, ne? Ganz klar, weil wir machen ja den Anschein auch. Wir haben auch die Follower von High-Value-Sammlern. Ziehst du ja auch an. Aber das ist einfach etwas, auch ein Problem. Wir sind ein Teil des Problems, kann man auch so sagen, ne? Wenn man das philosophisch sagt. Aber trotzdem, es muss mal angesprochen werden von unserer Seite. Finde ich jetzt.
Das ist völlig in Ordnung. Also wir haben ja gestartet hier auch stark mit dem ganzen Thema Pokémon Investing, als der Boxes regelmäßig mit mir das zusammen gemacht hat. Und der hat ja, sage ich mal, nachvollziehbar mit großen Summen einfach mal gezeigt, wie schnell du dir auch, sag ich mal, eine Sammlung aufbauen kannst, wenn du das refinanzierst, beispielsweise über Sealed-Produkte. So, und das war relativ einfach, sag ich mal, das konnte jeder Volltrottel machen, auch mit wenig Geld. Das ist zum Beispiel auch vorbei, das kannst du doch immer machen, nur dein Einsatz ist jetzt wesentlich höher geworden, den du geben musst. Es ist nicht mehr 100 Euro die Glurak UPC, die jetzt für 400 geht. Heutzutage musst du ganz anders davor sein. Jetzt am Wochenende ist bei Slab für 1.800 Euro die Pikachu Flathead weggegangen, so Greyhead weggegangen, wo ich sage, Alter, die Karte gab es nun mal umsonst in Amsterdam. So, und ich bin ja Hamburger, deswegen habe ich gesagt, ey, wir fahren rüber, gar keine Frage, machen wir, und hatte natürlich auch Tickets und so weiter, bin dann aber leider erkrankt und habe dann gesagt, ja komm, aber da fahren wir jetzt nicht alleine oder machen das, so wichtig ist das ja nicht, ne? Und ich habe sie jetzt Gott sei Dank noch geschenkt bekommen über meinen Co-Host-Partner hier. Aber wo ich echt sage, das ist natürlich auch für einige Leute so verlockend, sag ich mal, da Geld Aber ich will auf ein anderes hinaus, bevor wir da abdriften. Wie siehst du denn diese Kooperationen? Also, Edward Munch hat es ja vorgelebt. Wir haben die Stampkarten aus dem Japanischen, die an die Briefmarken erinnern. Wir haben die Van Gogh-Karten. Wie siehst du da so dieses Zusammenspiel, gerade mit eurer künstlerischen Expertise? Ist das billig oder ist das cool?
Nein, ich finde es total cool. Aus der künstlerischen Brille ist das total cool, Verbindungen herzustellen. Gerade die Munch zum Beispiel, die haben wir alle, die Reihe. Die ist natürlich für uns auch aus der Kunst, weil wir aus der Kunst stammen, extrem spannend. Egal, was die kostet, auch wenn die 50 oder 60 Franken Euro gekostet hätten, wären völlig egal. Oder auch die Greyhead, übrigens, die haben wir für 170 Euro gekauft in einer PSA 10 letztes Jahr. Mhm. Da haben alle gesagt, Pat, du bist geisteskrank, so viel Geld zu bezahlen.
Ja. Ich kann mich erinnern, dass es hieß, also im Raw-Zustand, da warten wir schon noch, bis die unter 60 Euro fällt.
Ja, genau. Genau. Völlig verrückt, ne? Nein, finde ich ein ganz spannendes Thema. Wird auch gehypt. Die ganzen Promo-Reihen-Themen, alle Karten, die aus einer ETB stammen, sind auf einmal viel teurer. Von 2 Euro, 1 Euro auf 15, 16, 20 Euro. Ich glaube, das kommt auch aus dem Thema, dass Promos in der Vergangenheit eigentlich vielfach teurer sind, um Welten teurer sind, und dass das einfach jetzt ein paar Leute entdeckt haben. Und auch natürlich, kann man auch offen ansprechen, zum Teil natürlich auch Marktmanipulation dahinter ist von Wahlen, die jetzt das halt einfach so hypen.
Ja, genau. Also da, wie gesagt, kann ich euch allen nur mitgeben, es ist auch wieder nicht so einfach, dass wir jetzt sagen könnten, das ist der Hype. Also ich höre viele Amerikaner auch, und da wurde neulich was ziemlich Cleveres gesagt, also meine Podcast-Kollegen sozusagen aus Amerika, und was Cleveres gesagt, nach dem Motto, ja, das kann ein Hype sein, in dem wir sind. Und wir sind uns alle einig, es wird irgendwann die Blase platzen. Das Thema ist ja nur die Frage, wie tief. Und mein Beispiel dafür ist immer der Hamburger Immobilienmarkt. Und das wirst du in der Schweiz auch kennen. Da heißt es ich bin jetzt seit 20 Jahren in Hamburg, und da heißt es immer, diese Hype-Blase wird platzen. Man hat bloß kein Eigentum. Jede Wohnung, in der ich gewohnt habe, ne, in der Hamburger Innenstadt, ich hätte ja ein Vielfaches gemacht. Und jetzt ist halt die Frage, wenn das ja auch nicht passiert, ob dieses popkulturelle Assessment, das wir hier momentan gehen, sind wir in einem Hype und wird es nochmal richtig crashen? Oder meine Variante, es kann mal so ein bisschen volatil hoch und runter gehen, aber wir werden nicht mehr auf das Niveau zurückfallen, wie es vor 3 bis 4 Jahren war, wo du eine Boosterbox für 100 Euro gekriegt hast. Das kann ich mir am besten Willen nicht mehr vorstellen, dass wir diese Zeiten nochmal sehen. Ich sage nicht, das geht nur noch nach oben, aber ich würde sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Karten so krass droppen, dass wir wirklich nur noch Liebhaberei haben. Wie siehst du das?
Bevor ich das beantworte, kann ich was, warum ich eine andere Blickweise oder auch die Blickweise vielleicht eine andere Perspektive habe auf den Hype. Ich komme aus einem sehr regulatorischen Markt. Da darfst du eigentlich nichts mehr machen, ohne dass es der Gesetzgeber weiß. So. Die Leute fühlen sich vielfach beobachtet vom Staat. Auf einem Bankkonto kann ich nichts mehr einzahlen, ohne dass irgendwas steuerlich-rechtliche Konsequenzen da sind. Etc. etc. Und ich glaube einfach, das ist ähnlich wie der Kryptomarkt, ist einfach, dass die Menschen eine gewisse Freiheit in ihren finanziellen Themen suchen. Mhm. Und meine Blickweise ist darauf, dass der Pokémon-Markt sowie auch der Kunstmarkt, schon 2000 Jahre alt, schon immer so war, der Kunstmarkt, dass der sehr viel Schwarzgeld in Anführungs- und Schlusszeichen war und ist. Und ob man das jetzt gut findet oder nicht, der Schwarzgeld ist einfach so, dass es einen gewissen Freiheitsdrang vom Menschen ist. Und ich glaube einfach, dass der Pokémon-Markt oder auch gesamthaft TCG, ob das jetzt Fußball ist, One Piece, Pokémon, dass es ein gewisser Freiheitsdrang von Menschen ist, wo wir sagen, hey, ich will auch vielleicht nicht alles regulatorisch vom Staat kontrolliert haben. Ich zahle schon genug, vor allem in Deutschland, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, das sind ja horrende hohe Steuersummen, die bezahlt werden. Da habe ich es vielleicht in der Schweiz ein bisschen einfacher, das muss man auch dazu sagen. Aber trotzdem glaube ich auch der Aspekt, dass sehr viel Kryptogeld, vor allem in den USA, auch in den TCG-Markt reinfließt in den letzten Monaten. Das wissen vielleicht auch nicht viele Leute oder ist nicht so verbreitet, aber Fakt ist einfach, dass viel Geld aus dem Kryptomarkt in den TCG-Bereich geflossen ist und deshalb auch die Preise hochgepusht hat. Und deshalb auch mein Call. Ich glaube nicht, dass es nochmal so tief gehen kann wie 18, 19. Glaube ich nicht, weil es stecken zu viele Wale in diesem Markt, die es tausendprozentig nicht zulassen würden, dass es so zusammencrashen wird. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, was ich jetzt zwischen den Zeilen sage, lassen wir auch dahin. Das ist vielleicht ein anderes Thema. Ich glaube auch, dass die regulatorischen Themen auch nicht weniger werden. Ich glaube, dass der Drang immer größer wird von den Menschen. Und 2021 sehe ich in der Schwert- und Schild-Ära, wenn man jetzt zu Pokémon geht, ähnlich wie ein Base-Set. Es gab ganz viele Menschen, die in 2021 wieder ins Pokémon-TCG eingestiegen sind und die eigentlich Schwert und Schild als ihr erstes Set sehen und sehr emotional gebunden sind zu dem Thema. Und ich glaube einfach, dass die ersten 20 Jahre nicht dieselben sein werden wie die nächsten 20 Jahre. Es kann Bubbles geben, es kann sich korrigieren, sagt man ja schön, dass es ein bisschen runtergeht und so. Aber ich glaube, wir haben es mit einem 5-Jahres-Zyklus zu tun. Das ist mein Call. Also 26 wird nochmal ganz ein schwieriges Jahr, wenn es um Preisthematiken geht. Dem Thema, was wir vorher waren, dass sich das nicht jeder leisten kann, wegen 30-Jahr-Jubiläum. Ich kann mir vorstellen, je nachdem, was Pokémon macht, was für Sets das sie rausgeben, dass 27, 28 wieder etwas schwieriger werden, also schwieriger, einfach, dass sich der Markt wieder korrigiert zu einer gewissen Höhe und 29 oder 30, 31, dass es wieder ein bisschen hochgeht, weil dann das 35-Jährige vor uns liegt. Und ich glaube auch, in jedem Markt musst du mit solchen Schwankungen leben. Und ich glaube auch, dass das die Wale wissen, dass es auch gewisse Schwankungen geben wird.
Ja, ich glaube, das ist auch, glaube ich, nochmal ein wichtiger Hinweis für alle Leute, die da immer so Verschwörungstheorien haben und so ganz immer so kurzzeitig denken. Ihr müsst verstehen, dass wenn Wale reingehen in solche Geschichten, die gehen da nicht als Flipper rein. Also witziges Wortspiel übrigens. Die wollen halt nämlich nicht schnell das Geld machen und tauschen. Die möchten ihr Geld langfristig in etwas reinparken, möchten es dort stabil halten. Und die halten auch Schwankungen aus, weil die mit so viel und auch teilweise Schwarzgeld reingegangen sind, dass das halt funktioniert. Und Anzeichen dafür, dass das passiert ist, gerade in der letzten Zeit, siehst du ja sehr, sehr stark, sag ich mal, in der Nachtara-Karte, die explodiert ist, nach dem Motto, die großen Assessment nehmen wir. Und das ist das Zeichen Nummer eins, das ist obvious. Das heißt, nach dem Motto, die Leute haben gesagt, wo stecke ich das Geld rein? Welche ist die teuerste Karte? Welche hat sich im letzten Zeit am besten entwickelt? Die pushen wir weiter. Und jetzt zieht ja erst die Sachen nach. Und das spricht halt dafür das Ahnungslose. Da ist der Hund reingekommen. Sehe ich das richtig? Höre ich das richtig?
Nee, kein Hund.
Ich dachte, bei dir ist ein Hund. Es waren tatsächlich. Also, für die Leute, die das so hören, es war nur eine Flasche. Kommt jetzt auch noch der Hund rein. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr gehört habt. Spult es nochmal zurück. Ich sage, das war der Hund. So, wir sind bei einer Stunde angekommen. Pass auf, jetzt habe ich nochmal hier paar abschließende Fragen an dich. Was sind Team Geratinas neueste Hands? wo soll's hingehen? Was braucht ihr? Was wollt ihr? Wo seid ihr gerade auf der Suche nach im High-End-Bereich?
Also Nadja sammelt immer Pikas, ne? Also so, die dürfen auch nicht teuer sein. Wir haben ja gestern gerade einen Post gemacht, einfach seltene Pikas, die kosten auch 50, 60 Euro so. Die sind manchmal nicht so teuer und sind nicht auch auf dem Radar. Da sind wir immer dran, dass Nadja ihre Pika-Sammlung aufbessern und erweitern kann. Ich habe eigentlich mein erstes Projekt, Schwert und Schild, die 7 Chase-Hits, alle 3 Sprachen, Japanisch, Deutsch, Englisch, habe ich eigentlich durch. Jetzt habe ich mir überlegt, ja, jetzt könnte ich noch Evolving Sky quasi jede SAR in PSA 10 noch besorgen in Englisch, weil ich liebe das Set, ich liebe es einfach, unglaublich. Und was wir uns zum Ziel gesetzt haben, ist einfach wie anfänglich die ersten 15, 20 Minuten drüber geredet, dass wir eigentlich so eine History von der Pokémon-Geschichte von 1. bis zum 30. Jahr immer so die, ja, ich sag mal, die pragmatischsten Chase-Karten in unserer Sammlung gerne haben würden. So. Und da braucht es manchmal auch Zeit. Da gibt es vielleicht auch einen Monat, da läuft nicht viel oder so. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Manchmal braucht auch mehr ein bisschen Zeit, wie du am Anfang gesagt hast, um den Bogen zu spannen. Man könnte meinen, dass wir sehr schnell mit unserer Sammlung waren. Das kann man sagen, ja. Aber trotzdem braucht es auch manchmal ein bisschen Zeit. Ich glaube, den Grundstock von unserer Sammlung, der steht. Das ist auch übrigens am Anfang, das geht, glaube ich, jedem Sammler so. Du hast das Gefühl, du musst alles sammeln und du musst schauen, ja, da ist noch eine Karte cool oder das ist noch coole. Und dann irgendwann hast du ein Sammelsurium von Karten und denkst dir so, scheiße, ich habe gar keine Identität. Ich muss mir das mal überlegen, wie das, auch welche Richtung ich sammle, was sammle ich und so. Und das sind wir, glaube ich, in diesem Prozess waren wir jetzt in den letzten Monaten und haben auch gewisse Karten auch wieder verkauft, aber nicht so viele. Wir sind ja nicht als Verkäufer bekannt, aber dass wir da schon ein bisschen eine deutlichere DNA sehen bei uns, zumindest auch wieder erkennbar ist.
Eine Frage, die sich oft stellt, sowohl von unseren Gästen als auch die Leute, die hier kommentieren und so weiter, ist, wer kauft ab einem gewissen Kartenwert diese teuren Karten? Also, es ist für einige Leute halt unvorstellbar. Das heißt, was ich völlig okay finde, du arbeitest von Monat zu Monat und musst deine Kosten damit halt irgendwie decken. Dann kannst du ja nicht auf einmal anfangen, sag ich mal, über 1.000 Euro irgendwelche Pokémon-Karten zu kaufen. Und wenn du eine hast, dann ist das schon der heilige Gral. So, und wenn du sie noch gezogen hast, dann bist du noch glücklich. Wir wissen es alle. So, was würdest du sagen, jetzt einfach mal aus deiner Erfahrung, ich schmeiß dich da ein bisschen mal mit in den Topf, wenn ich bei eBay diese Verkäufe immer hier auf dem Channel mache und sag, guck mal, das ist da unterweggegangen. Wie viele Leute so im deutschsprachigen Raum kennst du so aus deinem Netzwerk oder würdest du sagen, bewegen da auch den Markt? Reden wir da über, das sind 20 Sammler, sind das 200 Sammler oder sind das 2000, 20.000? Du weißt ja, was ich hinaus möchte, damit die Leute mal ein Gefühl haben, ich biete eine Karte auf eBay an und die kostet jetzt 1.800, ne, PSA 10, das Pikachu. Wie hoch würdest du denn diese Käuferschicht im deutschsprachigen Raum sehen, die da bei eBay, ich weiß, das kannst du nicht genau sagen, aber so ein Bauchgefühl, die da zahlungskräftig ist und auch bereit ist, das Geld dafür auszugeben?
Ich würde, also im Prozentsatz extrem schwierig, gell? Aber ja. Ich würde sagen, ein kleiner Teil der ganzen Community.
Was sag mal eine Zahl.
Keine Ahnung.
Sagen wir anders. Pass auf, nagel ich dich jetzt fest. Sagen wir, das sind jetzt 20, die den gesamten High-End-Markt quasi abgrasen und einfach sagen, Evolving Skies, PSA 10, die nehme ich jetzt alle mal kurz mit. Oder reden wir über 20.000 in Deutschland?
Nein, ich würde sagen so 500 Leute.
So 500 Leute, die nicht preisaffin, sondern eher sammelaffin sind und dann eigentlich nur auf ein gutes Angebot warten und dann sagen, alles klar, gehen wir durch.
So, ja, glaube ich. Weil weniger würde den Markt nicht so dynamisch machen. Kann ich, also so rein mathematisch, technisch würde ich jetzt mal behaupten.
Ja klar, weil das würde bedeuten, wenn jetzt mehrere reingehen würden, würde die Knappheit ja immer noch krasser werden. Dann würden noch mehr Leute überbieten und dann würden wir noch krassere Preise sehen als jetzt schon. So, also man muss sich das immer vorstellen, dass einige Leute, und das Einzige, was ich halt auch sehe, ist, es muss das Mittelsegment muss ja auch da sein. Wenn ich die Gengar-Karte aus Lost Origin nehme, die Trainer Gallery-Karte, die habe ich mal vor 3 Jahren hier in einem Video, habe ich gesagt, wie blöd muss man sein, diese Karte nicht als Sammler zu haben. So, und da habe ich eingeblendet, Card-Market-Preis 2 Euro. So, ja. Die steht auf 37, diese Karte. Das heißt, der Markt als solches, die Nachfrage, ist ja nicht nur das High-End und die Wale das bestimmen, sondern dass halt auch Leute das bestimmen, die jetzt auf einmal einen anderen Teil, einen günstigeren Teil auch nachkaufen. Und das bedeutet, man sieht halt, es ist generell im Hype. Also die Bewegung darf man sich nicht immer so vorstellen, es gibt die reichen Leute, die extrem einkaufen und das bestimmt alles. Nein. Die Masse ist ja wesentlich größer, die ja auch den Wert der Karten dem zumisst. So, letzte Frage aber jetzt nochmal an dich. Wenn du nochmal gesagt hast, da ist es so dieser Drang des Sammelns im Sinne von, ja, mein Geld ist woanders geparkt. Das ist ja eine sehr rationale Entscheidung. Wie stark jemand, der aus der Versicherungsbranche kommt, jemand, der aus der Kunstbranche kommt, jemand, der, sag ich mal, Rationalität und Emotionalität, jetzt werde ich hier schon hochtrabend, in sich vereint, ne? Wie stark ist Pokémon rational und wie stark ist es emotional getrieben? Weil ich würde ja zu jedem sagen, das mache ich auch schon seit Jahren hier, bevor du dir fucking Aktien von irgendeinem Scheiß kaufst und Hochrisikobereiche eingehst, habe ich schon immer gesagt, kauf Pokémon. Weil es ist einfach sicherer, weil die war früher immer so, weißt du, diese Investment-Videos liefen immer folgendermaßen, ich habe ja auch Aktien und es ist ja nicht alles, was ich mache und ich habe dem immer entgegnet und habe immer gesagt, bist du bescheuert, aber da habe ich gelernt, warum sehe ich das so, ich bin halt Unternehmer. Dann tickst du halt anders, dann bist du anders drauf. Aber ich will darauf hinaus, wie stark ist das bei dir rational getrieben und emotional? Weil du würdest ja auch Schranken vorsetzen. Wenn du weißt, das ist morgen alles 0 Euro wert, dann bist du ja wahrscheinlich nicht so ein Überzeugungstäter, dass du sagst, das ist mir egal, wie viele 20.000, 30.000, Hunderttausende von Franken wir da reingesteckt haben. Da sagst du ja auch, nee, komm, ich will eine Werthaltigkeit haben, weil du kannst nicht aus deinem Unternehmerhaut. Wie würdest du so diese Waage? Weißt du, auf was ich hinaus will? Wie viel
50,
ist Hobby?
50.
Ist bei mir auch so. Ist genau bei mir so, wo ich immer sage, hier ist der Riegel bei mir vorgeschoben, da setzt das Gehirn ein, ey Alter, mach das nicht. Und bei einigen Sachen bleiben wir bei der Bubble-Mew-Karte, da musste ich nicht überlegen. Das war kein Kauf, ist die 60 Euro wert, sondern haben wollen. So, ob die heute 800 Euro wert ist, weiß ich nicht.
Ich glaube, es gibt auch so eine Range. Also wenn du in den High-Value-Bereich reingehst, und da rede ich jetzt von 500 oder 1.000 Euro und höher, ja. Dann überlegst du dir vielleicht zweimal, finde ich die Karte nur schön. So, dann kommt schon das rationale Thema rüber. Wenn aber eine Karte 10, 20, 30, 50, ich sage jetzt mal bis 100, wir sagen jetzt bis 100 Euro ist, dann ist wahrscheinlich, kommt der Sammler, der das Artwork schön findet und ja, ich möchte jetzt die einfach im Binder haben, wahrscheinlich höher zum Tragen. Ich glaube, das ist so eine Mischrechnung. Ich habe ein ganz krasses Beispiel. Ich hatte eine Goldstar nach Tara, PSA 10, Umbreon. Ich habe die im Januar 2025 kaufen können. Ich wollte die Karte haben. Ich habe 18.000 Euro für diese Karte bezahlt. Das war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich ein hoher Preis in Europa. Also Last Sold waren so 23, 24k Dollar im 2023. Es wurde lange keine mehr auf eBay verkauft. Also man ist davon ausgegangen, dass sie eigentlich jetzt, also im Januar schon höher bewertet, also quasi verkauft werden hätte können, aber Last Sold war 23k. Ich habe die für 18.000 gekauft, über 4 oder 5 Leute, die alle weiter geflippt haben und 2.000 Euro verdient haben. Ich habe die gekauft, 3 Wochen später ging der Goldstar-Hype los. 30.000, 35.000, 40.000, 45.000. Und ich habe dann meiner Frau gesagt, ich bin ganz ehrlich, ich wollte die Karte unbedingt in der Sammlung, es ist Pop 52, wahrscheinlich kriege ich nie wieder eine Nachtara Goldstar, eine Umbreon Goldstar PSA 10, aber verdammt nochmal, jetzt hat meine Schmerzgrenze rational erreicht. Und deshalb haben wir auch zum Beispiel die Karte verkauft. Weil wir die nicht schön finden, nicht weil die wir in der Sammlung haben wollten, sondern einfach, weil wir verdammt nochmal 42.000 gekriegt haben für die Karte. Und zwar innerhalb von 6 Monaten. Und dann kommt eben der Unternehmer dann zum Vorschein, wo man dann sagt, ja, das hat wehgetan, die zu übergeben, das Sammlerherz. Ich habe auch immer gesagt, ich habe ein weinendes und ein lachendes Auge. Das weinende Auge ist das Sammlerherz, das tut mir weh. Übrigens, Joel hat jedes Mal gesagt, nein, die verkaufen wir nicht.
Ja, logisch. Ne?
Logisch, ne?
Logisch.
Aber da kam dann wirklich der Unternehmer und musste sagen, hey, irgendwann ist eine Schmerzgrenze erreicht und deshalb haben wir die auch verkauft. Ja,
ja, und das kann ich, glaube ich, jetzt auch jedem hier nochmal mitgeben, im Sinne von, wir haben momentan sehr gute Preise, wenn ihr die letzten Jahre eingekauft habt und gesammelt, nee, sagen wir anders, wenn ihr gesammelt habt. So, und ich finde so, wenn du selber Familienvater bist, so, und ich weiß, wir reden hier sehr bonzig um die Ecke und wir reden hier über sehr viel Geld, aber überlegt euch bitte immer nach dem Motto, wenn ihr so eine Clurac-UPC für 100 Euro, 90 Euro damals gekauft habt und die steht bei 384 jetzt, ob ihr nicht diese 200, 300 Euro gerade für etwas Besseres für euch, eure Familie etc. nutzen könnt, ob nicht so eine Karte, ich weiß, wie sehr der dran hängt, aber es heißt nicht, dass es immer nach oben geht. Ich habe zur NFT-Zeit Basketballobjekte gesammelt. Da habe ich 25.000 Euro in den Sand gesetzt, damit hier einige Leute mal wissen, es war am Handy, ich stand gerade in Florenz und ich sagte zu meiner Frau, das müsste ich jetzt verkaufen. Ich müsste weg quasi. Und dann merkte ich selber bei mir, wie ich gierig geworden bin. Und das ist, kann jeder nachgucken, komplett gecrashed. Also ich habe sehr viel Geld verloren, nicht nur am potenziellen Gewinn, sondern auch das, was ich reingesteckt habe. Mhm. Und das glaube ich noch immer nicht, dass das bei Pokémon funktioniert. Aber seid bitte ehrlich zu euch. Es gab mal vielleicht Zeiten, da standet ihr nicht so gut da. Da habt ihr dann vom letzten Geld die Sammlung, seid nicht in Urlaub gefahren und so. Und Momente mit der Familie, muss ich auch andersrum sagen, könnten vielleicht mal ein Urlaub, könnte vielleicht mal schöner sein, als diese Karte zu besitzen. Ich bin Unternehmer, es kann jeder machen, was er will. Es kann jeder auch tun, was er will. Ich will nur sagen, also gerade wie du es auch beschrieben hast, ab und zu muss man, gerade als Unternehmer, wir kennen das, muss man auch sagen, Alter, jetzt muss man auch mal Geld verdienen, jetzt muss man auch mal sagen, das macht man, um es auch wieder für was anderes einsetzen zu können, weil die Karten im Koffer, das ist nur ein Gefühl, wo man irgendetwas anderes mit, sage ich mal, in irgendeiner Form kompensiert. Und das ist bei mir zum Beispiel die Sache, ich hole hier meine Kindheit nach, weil ich sowas nicht haben durfte. Und das ist jetzt diese absolute Freiheit. Und deswegen bleibt mir nur zu sagen, ich habe ein Privileg. Ich arbeite nicht in der Versicherungsbranche, ich arbeite in der Tech-Branche. Und das, was du hier bei mir im Hintergrund siehst, ist mein Büro. Und das Geile ist, wenn du in der Tech-Branche arbeitest und mit den jungen Leuten, was meinst du, wie sie das Pikachu feiern?
Ja, die fragen, feiern.
Die fragen mich eher, wer ist der Notorious B.I.G.? So, da wird es ein bisschen schwierig. So, oder wer ist Whitney Houston? Das ist so schwierig. Aber was ich damit nur mitsagen wollte, ist, da habe ich, sag ich mal, den Vorteil, dass ich das auch so nach außen hin in dieser Tech-Branche leben kann. Und da siehst du auch mal, wenn ich dann erzähle, die meisten Leute wissen auf LinkedIn bei mir, ach, der macht auch Pokémon-Sachen. Das ist überhaupt nicht mehr negativ besetzt, sondern es wird heutzutage so als unternehmerisch clever gesehen, jedenfalls in meiner Tech-Branche. Ich glaube, wenn du in der Werbebranche unterwegs bist, ist das noch krasser. Dann bist du schon der Star, nach dem Motto, du machst es nicht. Man bist einer der letzten Bastionen. Banking, meine Kunden aus dem Banking sind noch immer sehr konservativ. Meine Versicherungsbranche brauchen wir gerade in Deutschland nicht drüber reden. Da bin ich ja froh, wenn die mal so irgendwie machen. Aber was spannend ist, wenn du dann in der Mensa sitzt oder halt in der Cafeteria bei den Leuten, ne, und fragst sie nach Pokémon, du kriegst immer ein anderes Gespräch und ein anderes Ergebnis im Business. Traut euch mit den Leuten darüber zu sprechen, weil entweder trefft ihr die Kinder, machen meine Kinder auch und dann wollen sie Infos haben, oder denkst, das ist das neue Fußball. Das ist das neue Fußball. Redet über Pokémon. Ihr werdet überrascht sein, wie viele Leute eine Geschichte dazu haben.
Kann ich unterschreiben.
Witzig,
ich habe auch eine Anekdote, wenn ich das noch sagen darf, wirklich. Es gibt ja auch einen Bewerbungsprozess bei der Allianz. Ich bin selbstständiger Unternehmer, das ist wie ein Franchise-Unternehmen in der Schweiz. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, auf jeden Fall bin ich selbstständig und kann quasi von einem großen Unternehmen profitieren. So. Und die Allianz Swiss hat mich rekrutiert und im ersten Vorstellungsgespräch haben sie gefragt, ja, was ist denn eine Besonderheit von dir? Was wissen wir noch nicht? Und dann habe ich gesagt, dass ich Pokémon sammle. Und du kannst dir nicht vorstellen, drei Leute, erwachsene Leute sind da gesessen, wie lange wir über dieses Thema geredet haben. Ja, warum? Und wir sehen, ich habe früher auch gesammelt, meine Mama hat alles weggeschmissen, als ich ausgezogen bin. Ah, echt? Ist das wirklich so und so? Also es ist wirklich mega, mega spannend. Und das zeigt ja auch, wie vielfältig dann ein Mensch sein kann. So eben das Akkurate, man ist in der Versicherung, alles seriös und so weiter und dann sammelt einer Pokémon mit der Kunstaffinität, ist ja wie eine Wundertüte und das ist auch das Spannende dann mit Menschen sich zu unterhalten. Kann ich nur unterschreiben, was du gesagt hast.
Genau, und sonst steht zu euch selber, hedet nicht und sagt so ein bisschen, ey Leute, wir machen das. Wenn ihr das als abgehobenen Bonzen-Talk gesehen habt, ja, war es definitiv auch, aber wir wollen hier alle Seiten, alle Community und wir schließen hier niemanden aus, nur weil er Geld hat. Also ja, so weit kommt es noch, das machen wir. Andere Leute, selbst Schweizer dürfen mittlerweile kommen. Also ach nee, wir hatten Tuanu ja auch schon als Schweizer. Selbst Schweizer, also es geht über Ländergrenzen hinaus. So, wie das gute alte Tradition ist hier in diesem Podcast. So, du darfst jetzt alles sagen, was du schon immer in einem Podcast sagen wolltest. Du kannst erzählen, was du möchtest, du kannst aufrufen, wo du möchtest, du kannst ein völlig Off-Topic-Thema nehmen, du kannst also wirklich alles, was dir schon immer mal war, du kannst reden, worüber du möchtest, du kannst über Versicherungsangebote reden, mir völlig egal. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, ist lieben Dank für die Einladung, Andreas. Und ich sage schon mal Tschüss und die letzten Worte gehören dir.
Ja, ich will eigentlich nur etwas weitergeben. Bleibt so, wie ihr seid. Sammelt so, wie ihr seid. Lasst Leute sammeln, wie sie gerne möchten. Für mich spricht die Vielfältigkeit von dieser Community, dass sie einfach wirklich so was von schön und interessant ist. Man begegnet Leuten auf Augenhöhe, die auch in verschiedenen Schichten unterwegs sind. Das ist das, was wir lieben. Das ist das, was wir jeden Tag gerne erleben möchten mit dieser Community. Und lasst vielmehr auch mal die Karten sprechen und auch darüber sprechen, ohne dass man Angst hat, dass man gehatet wird, dass die Karte einfach nur durch quasi den viralen Effekt, dass man jetzt zum Beispiel jetzt den Glurak drauf sieht, dass es einfach nur um den Preis geht, sondern es geht um das Artwork zu feiern. Und das ist eigentlich das, was ich am Schluss sage.
Tschüss!
Tschüss!